Ja, in seinem vorigen Dienst hat Wolfgang die Verse 7 bis 14 des zweiten Kapitels des zweiten Timotheusbriefes zugrunde gelegt. Unter dem Thema, der Herr gibt Kraft und ist treu. Jetzt hören wir heute die folgenden Verse. 2. Timotheus 2, 15 bis 19, da heißt es, befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt, in gerader Richtung schneidet, kann man übersetzen, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Der Apostel gibt dafür eine Begründung, er verweist auf die Folgen, wenn dieser Grundsatz nicht beachtet wird. Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze aber vermeide, denn sie, das heißt die Menschen, die solche Geschwätze führen, die werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie ein Krebs, unter welchem Hymenäus ist und Philetus, fromme Schwätzer. Die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon gewesen sei und den Glauben etlicher zerstören oder umstürzen. Das sind die schlimmen Folgen. Bereits in seinem ersten Brief an Timotheus warnt der Apostel vor glaubenszerstörenden Irrlehren. 1. Timotheus 6,20 heißt es so. Und hier gibt er nun nochmal die bestätigende tröstliche Zusage im Vers 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen, sind. Es kennt der Herr die Seinen. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Nach dem ersten verlesenen Vers, weiß hier noch jemand? Ich habe es leicht, ich habe ihn ja hier stehen. Also, befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Also nach dem ersten verlesenen Vers hat unser Bruder Wolfgang Einer das Thema so formuliert, das Wort der Wahrheit recht handhaben. Ja, nicht, dass wir das jetzt zu handhaben haben, zu bearbeiten haben, zurechtzudrechseln haben, sondern dass wir es richtig den heilsgeschichtlichen Linien entsprechend zu verstehen lernen. Also das Wort der Wahrheit recht handhaben. Wolfgang, darf ich dich dazu nun bitten?
Ja, Paulus gibt uns einen ganz wichtigen Hinweis im Kapitel 3, 2. Timotheus 3, Vers 16, der sehr bekannt ist, indem er sagt, alles, was geschrieben ist, und damit meint er das Wort Gottes, alles, was geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, nützlich dafür, zur Überführung, zur Berichtigung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Also die ganze Schrift, alles Geschriebene, das ganze Wort Gottes dient zur Überführung, Belehrung, Berichtigung, Erziehung. Ja, wer entscheidet jetzt, was das ganze Wort Gottes ist? Machen wir das, indem wir uns was aussuchen, was uns gefällt. Ja, also in der Bibel, respektive im Neuen Testament, da steht so manches, was mir nicht gefällt, gell? Und wenn ich beim Frühstück Bibel lese, denke ich, muss ich das heute lesen oder suche ich mir was anderes aus? Und manchmal gibt es da so eine spontane Entscheidung, da sage ich, nee, der Text, der ist für heute früh nichts, ich nehme einen anderen. Das heißt aber nicht, dass ich hier den ablehnen würde, sondern für uns gilt, das ganze Wort Gottes ist Wort Gottes. Und aus diesem Gesichtspunkt heraus, natürlich entsteht die Frage, wie es unser Text heute vorgibt, wie gehe ich damit um? Wenn das oder jene da steht, gilt das für mich, gilt das nicht für mich? Wie sortiere ich mir das Wort zurecht? Klingt schrecklich, gell? Da gibt es nichts zu sortieren, nimm es einfach, wie es da steht. Aber wir können sagen, dass die ganze Schrift für uns geschrieben ist, aber nicht die ganze Schrift von uns spricht. Weil es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen, Geschichten, Begebenheiten. Ich denke nur an die Geschichte mit Noah. Gell? Da kannst du viel daraus lernen. Ganz viel kann man daraus lernen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir heute da eine sogenannte Arche bauen. Also einen Holzkasten, der am Wasser schwimmen kann, gell? Musst du in deinem Garten nicht bauen, weil Noah das gemacht hat. Also hier dürfen wir fein unterscheiden. Ist das eine Anweisung, die für uns gilt, ganz buchstäblich, oder lernen wir daraus, aus dem Verhalten dieses Mannes für sein Leben und damit auch für unser Leben? Das wäre ein Beispiel dafür. Ja, und um nochmal anzuknüpfen an den ersten Teil, hier im Vers 17, gleich im nächsten Vers, Kapitel 3, da sagt er ja, wozu das gut ist, dass das ganze Wort Gottes für uns wichtig ist, indem er hier anfügt, auf dass der Mensch Gottes passend sei, ausgerüstet worden für jedes gute Werk. Der Mensch Gottes, das ist so ein typischer Begriff, den Paulus immer wieder verwendet. Und ich hatte letztens, das musst du nicht mehr wissen, weil ich kann mir sowas auch nicht merken, ja, ihn darauf hingewiesen, dass im Kapitel 2 dieser Mensch in siebenfacher Weise dargestellt wird. Ich will das nochmal kurz wiederholen, damit wir den Anschluss kriegen. Da fängt er im Vers 1 an und sagt, mein Kind, gell, zu Timotheus, mein Kind. Was macht ein Kind? Ja, ein Kind macht, sollte zumindest so sein, das, was die Eltern sagen. Also es ist abhängig, es drückt ein Abhängigkeitsverhältnis aus. Der zweite Begriff steht im Vers 3, der Krieger, er bringt jetzt drei Gleichnisse. Der Krieger, ein Krieger kümmert sich um sein Kriegsgeschäft und nicht um die Belange des normalen Lebens. Weil der hat Sold, kriegt man eine Verpflegung, auch wenn ihn denn immer schmeckt, aber er wird versorgt. Also er muss sich auf sein Kriegsgeschäft konzentrieren. Krieger Jesu, sagt er, was macht er? Kümmert sich um die geistlichen Belange in Verbindung mit unserem Herrn Christus Jesus in diesem geistigen Kriegszug. Dann der Wettkämpfer, Vers 5, da sagt er, er muss gesetzgemäß kämpfen, also sich an die Regeln halten. Und hier ist die Frage, was sind unsere Regeln in Verbindung mit dem Wort Gottes? Da gilt es darauf zu achten. Der Landwirt, Vers 6, ist das vierte Beispiel. Der Landwirt, von dem heißt, er müht sich sehr und braucht Geduld. Gell? Er muss warten, bis das Zeug wächst. Du kannst da die Halme nicht ziehen, damit die länger werden. Also Geduld und viel Arbeit ist damit verbunden. Das wäre das vierte Beispiel. Der Mensch als Landwirt zum Beispiel. Oder wir haben ein fünftes Beispiel, Vers 15, da heißt dieser unbeschämte Arbeiter, und das ist ja das, wo es heute weitergeht, im Vers 5, der Arbeiter, der sich nicht schämen muss, so einer soll es sein. Der Mensch Gottes, der zubereitet wird durch das Wort Gottes, ist dann ein unbeschämter Arbeiter. Das wäre das Ergebnis. Sechstes Beispiel ist im Vers 20. Reden wir vielleicht gelegentlich mal drüber, wo es heißt, in einem Haus sind viele Geräte oder Gefäße, steht bei euch in der Übersetzung. Viele Geräte, also Vielfalt im Haus Gottes. Jeder ist anders, zum Glück. Und diese Vielfalt, der Mensch Gottes, ist ein solches Gerät für einen ganz bestimmten Zweck. Und den hast du dir nicht ausgesucht, sondern den kriegst du von oben zugeteilt. Weil der Töpfer, der die Gefäße macht, oder die Geräte, der Handwerker, der die Geräte macht, der macht die für seinen Bedarf oder für den Bedarf des Hauses. Du wirst da nicht gefragt, willst du eine Blumenvase werden oder eine Hake für einen Garten, gell? Das macht er einfach, weil er das braucht. Und das siebente Beispiel ist der Sklave, Vers 24. Der Sklave, ein Sklave des Herrn soll nicht zanken. Also wir sind Sklaven Jesu und damit abhängig von unserem Herrn. Diese sieben Bilder für den Menschen Gottes benutzt Paulus, um seinen Timotheus, der ja noch relativ jung war, ich schätze hier an dieser Stelle um die 40 müsste der gewesen sein, mein Kind Timotheus, mein Kind im Glauben, war für die damaligen Verhältnisse ein junger Mann, weil wir wissen ja auch aus der Israel-Geschichte heraus, dass du schon mal 20 sein musst, um überhaupt mithelfen zu dürfen beim Tragen von Geräten etc. Und als Rabbi oder als Lehrer dienen, das ging unter 40 auch nicht, also man musste 40 Jahre alt sein. Und wenn Timotheus diesen Auftrag kriegt, die Versammlungen weiter zu betreuen, die Paulus gegründet hat, muss er mindestens 40 gewesen sein. Das wäre der geistliche Maßstab für das Neue Testament auch. Gut, schauen wir ein wenig rein in die Verse und gucken, was wir da so mitnehmen können für uns. Das ist ja immer wichtig. Kapitel 2, Vers 15, wir haben es ja eben gehört. Und wo es im ersten Vers heißt, befleißige dich, dich selber Gott bewährt darzustellen. Na, wie mache ich das, gell? Ich mich selber Gott darstellen. Das klingt schwierig und vielleicht helfen uns drei Bibeltexte, das ein wenig einzuordnen. In 2. Korinther 10, Vers 18 gibt Paulus mal einen interessanten Hinweis. 2. Korinther 10, Vers 18. Da sagt er, denn nicht der sich selbst empfiehlt, jener ist bewährt, sondern der, welchen der Herr empfiehlt. Also Bewährung, das war ja das Thema, wie stelle ich mich Gott selber als bewährt dar? Zum Beispiel, indem ich warte, bis er mich empfiehlt. Es gibt ja auch das Gegenteil, dass jemand sich selber empfiehlt. Ich habe mit solchen Dingen schon zu tun und das geht nie gut aus. Entweder ist der, der sich selber empfiehlt, dann unzufrieden, weil er nicht ausgewählt wird, warum auch immer, gell? Oder es entsteht daraus eine Art Überheblichkeit oder Übermut. Also die Regel ist, wenn du Diener Jesu Christi bist, dann diene deinem Herrn. Der Rest ergibt sich. Die Gruppe, in der du bist, Versammlung oder wie immer man das nennt, wird oder dort wirst du wachsen und dahin wachsen, wo der Herr dich hinhaben will. Ich muss mich nicht selber empfehlen und sagen, jetzt ich möchte gerne bei euch Ältester werden oder sonst irgendwas. Ja, das ist völlig überflüssig, sondern der Herr macht das, wenn das dafür passend ist oder du dafür geeignet bist. Würde also bedeuten, ich empfehle mich, indem ich mich gedulde und warte, bis der Herr mir meine Stelle in der Gruppe oder wo immer das auch ist, zuweist. Wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es nochmals 1. Korinther 11, 19. Die Korinther waren ja ein sehr wilder Haufen. 1. Korinther 11, Vers 19, sie haben auch den Apostel Paulus abgelehnt, zumindest etliche. Und diese Unterschiede, es gab sehr unterschiedliche Geistesströmungen auch dort. Und in 11, 19 gibt Paulus einen interessanten Hinweis, indem er sagt, dass das gut ist. Er sagt, es müssen auch Sekten unter euch, eigentlich wirklich in euch, in eurer Mitte sein. Sekten, Parteiungen. Sekte ist Abspaltung von der Wahrheit. Deswegen sagen Jehovas Zeugen, wir sind alle Sekten, gell? Weil wir von der Wahrheit uns abgespalten haben. Sie sind ja die Einzigen, die Recht haben. Also sind sie keine Sekte. So kann man das Wort auch gebrauchen. Man kann das gerade rumdrehen. Also es muss unterschiedliche Geistesströmungen in eurer Mitte geben, könnte ich auch sagen. Warum? Auf dass die Bewährten unter euch offenbar werden. Ach so, wie stelle ich mich Gott als bewährt dar? Indem ich das Wort der Wahrheit verteidige oder auf dem Wort stehe, wie es in 2. Timotheus 4, 2 heißt. Da sagt ja Paulus, nachdem er auch über die Rettung aller geredet hat, dieses lehre und stehe auf dem Wort, stehe dazu. Gell? Egal, ob das jetzt gelegen oder ungelegen ist, du sollst darauf stehen. Also wie empfehle ich mich Gott selber als bewährt? Oder befleißige nicht selber Gott als bewährt darzustellen, dem ich auf ihn warte, dem ich zum Wort der Wahrheit stehe, wo deutlich wird, ob ich jetzt Mitglied einer Sekte bin oder nicht innerhalb der Gruppe und den Wortgrund nicht verlassen. Also diese drei Punkte sind für mich die entscheidenden. Das heißt also, ich muss nicht selber was machen im Sinne von strampeln und anstrengen, sondern ich muss einfach das Wort der Wahrheit als solches stehen lassen und mich danach richten. Und dann sieht Gott, das ist einer, der meinem Wort folgt. Und damit würde ich sagen, ja, ich stelle mich als bewährt dar, gell? Jetzt kann er mich gebrauchen. Das ist also nicht ein Akt, in dem ich ein Diplom erwerben muss, eine Prüfung machen muss und dann heißt es, ja, der hat jetzt bestanden, sondern das ist Teil meines Lebens, gell? Meine Lebensart. Meine Lebensart ist oder deine, ich stehe zum Wort Gottes, egal was passiert. Und damit sind wir in seinen Augen natürlich bewährt, weil wir Und ich erinnere an den Eingangsvers 3, Vers 16, die ganze Schrift als von Gott inspiriert betrachten. Und es gibt ja leider auch unter den Gläubigen hier und da Leute, die das Wort sehr relativieren oder gewisse Dinge als viel wichtiger betrachten als andere und man bis in das Extrem verfällt, dass vielleicht für uns nur die Briefe des Apostels Paulus gelten, die er im Gefängnis geschrieben hat, weil da war er auf seiner höchsten Erkenntnisstufe und alles, was vorher war, ist nicht so wichtig. Hier würden wir nicht diesem Wort folgen, um das es gleich geht, weil im gleichen Vers ja Paulus noch sagt, du sollst das Wort der Wahrheit richtig schneiden. Recht handhaben, was hast du gesagt, nach deiner Übersetzung am Anfang, richtig oder gerade oder irgend sowas?
Zurechtlegen, bearbeiten, gut. Uns irgendwie zurecht machen, ja.
Also,
ja.
Wenn wir das Wort der Wahrheit richtig schneiden, das griechische Wort heißt gerade, gell? Richtig im Sinne von gerade. Wir hatten ja letzte Woche 4 Tage Freizeit im schönen Schwarzwald und da waren auch ein paar interessante Leute da, wie sich das gehört. Und einer war Metzger, einer hat es mit Bäumen im Wald zu tun. Und als ich das behandelt habe, dann sage ich, es ist wie beim Metzger, gell? Wenn der das Fleisch zerschneidet, dann tut er die Kohle auch nicht quer da durchtrennen. Der folgt irgendwie den Fasern des Fleisches. Ich habe keine Ahnung, weil ich kein Metzger bin. Und dann meldet er sich, da der Hotelbesitzer, weil der Metzger ist. Und dann sagt er, genau so musst du das machen, hat uns das erklärt. Gell? Und das war interessant, er hat sofort verstanden, wie das funktioniert. Also wenn ich das Wort gerade schneide oder den Schinken gerade schneide, dann ist er nicht gerade im Sinne von geradeaus, sondern ich folge den Linien dieses Objektes, was vor mir ist, egal was das ist. Und der Waldmann, der sagte, ja, das ist ganz einfach, Nutzholz wird längs geschnitten, Nutzholz, und Feuerholz wird quer geschnitten. Gell? Das hatte ich noch nie gehört und das fand ich so interessant, dass das dazu passt. Da kannst du richtig deutlich sehen, wenn einer quer schneidet, zerschneidet er das Wort, gell? Und wenn er längs schneidet, dann folgt er den Linien des Objektes, um das es geht, Holz, Fleisch, was immer es sein mag. Und wenn es ums Wort Gottes geht, dann können wir also sagen, wenn ich hier richtig schneide oder gerade schneide, dann muss ich den Halslinien des Wortes folgen, wenn ich schneiden tue, gell? Und die Halslinien des Wortes gilt es zu beachten. Wir gucken uns gleich ein Beispiel an, wo das auch besonders deutlich wird, was ja eines der schwierigsten überhaupt ist unter uns Gläubigen. Gell? Uns meine ich die an den ganzen Heilsratsschluss Gottes glauben. Ihr sollt nicht glauben, dass die alle einer Meinung sind. Gell? Die eine Meinung haben wir, Gott führt alles zum Ziel. Aber der Weg dahin, der ist umstritten. Gell? Und da können wir trefflich streiten, obwohl wir in so einer ganz wichtigen Sache einer Meinung sind. Als Mose seine Abschiedsrede hielt, er durfte ja nicht ins verheißene Land, und hat dann nochmal zum Volk gesprochen, ganz lange, 5. Mose, kannst das lesen. Und da hat er gesagt, ich sage euch jetzt an dieser Stelle, alles, was ihr von mir gehört habt, ist Gottes Wort. Und ihr sollt davon nichts weglassen und auch nichts hinzufügen. Das war sein Auftrag an das Volk Israel, als er es verlassen durfte. Und das findest du in der Enthüllung wieder, gell? Ganz am Ende unserer Bibel, in Enthüllung 22, 18, 19 heißt es auch von dieser Prophetie, dass da nichts hinzugefügt werden soll und auch nichts weggelassen. Und wer das macht, da heißt es dann, der wird die Plagen empfangen, die in dem Buch beschrieben sind. Da siehst du, wie ernst das ist, gell? Wenn wir anfangen, jetzt das Wort Gottes nach unserem Gutdünken aufzuteilen und sagen, ja, die Korintherbriefe gelten für uns nicht oder die Evangelien haben uns nichts zu sagen. Oder für uns ist nur das Alte Testament wichtig oder ein anderer, der sagt, für mich gelten nur die Gefangenschaftsbriefe etwas. Damit würde ich das Wort zerschneiden, gell? Also quer durch, so wie beim Feuerholz, wenn ich an das Holz nochmal erinnern darf.
Aufpassen, dass man nicht verfolgt
wird. Ja, danke. Wenn es um die Plagen geht, könnte das passieren. Ja, und jetzt sagt uns ja das Wort nach, wie diese Teilung vom Wort aus geschieht. In Hebräer 4, Vers 12 ist ja dieser berühmte Vers, den wir schon so oft gehört haben, wo es heißt, das Wort Gottes ist lebend und wirksam und schneidender als jedes zweimündige oder zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Teilung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und es ist Richter der Absichten und Gedanken des Herzens. Also das Wort Gottes, das lebende Wort Gottes, ist selber ein trennendes, teilendes, schneidendes Schwert. Dieses Wort zweimündig oder zweischneidig, das weiß niemand, wie das wirklich heißt, weil im Griechischen wird das genau gleich geschrieben, nur die Silbentrennung ist anders. Also das Wort heißt dies Thoma, gell? Dies zwei, Thoma schneiden, zweischneidig. Wenn ich dies Thoma lese, das S an die zweite Silbe hänge, heißt das zwei mündig. Beides stimmt. Gell? Und wenn ich das auf das Schwert übertrage, dann macht es sogar Sinn, weil wenn du zweischneidig liest, dann wird was zertrennt. Und wenn du zwei mündig liest, da gibt es den Spruch, das Schwert phrasisch durch die Völker, gell? Also im Krieg früher hat Menschen umgebracht. Und deswegen könnte man das mit Fressen vergleichen, dass das Schwert frisst sich durch die Menschheit. Und ja, beides lässt sich irgendwie erklären. Wichtig ist hier, dass wir sehen, dass das Wort selber sozusagen ein Teilendes ist. Als dieses Subjekt, was eben handlungsfähig ist, während wir von Jesus als dem Wort Gottes wissen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Im Anfang war das Wort war zu Gott hingewandt und es war selber Gott. Und die ganze wesenhafte Darstellung des Wortes in Form von Christus als Person ist was Unteilbares. Also dieses Wort selber kann man nicht teilen. Es ist in Person Christus. Sondern was wir lesen, Hebräer 4,12, ist, dass dieses ganze seiende Wort komplett selber etwas Teilendes ist. Das heißt also, das Wort trennt und nicht das Wort wird getrennt. Wenn wir Wort Gottes verkünden, ihr kennt meinen Spruch, dann teilen sich die Leute selber auf, gell? Wir hatten hier schon manche als Besucher und manche waren auch schon länger hier. Die sind wieder gegangen, andere sind geblieben. Ich kenne welche, die sind unter ganz schwierigen Umständen geblieben, gell, ihr zwei da. Und vor vielen Jahren gab es mal hier einen großen Konflikt, geistlicherweise. Und da seid ihr gerade reingeraten und seid trotzdem geblieben, gell. Und das ist für mich so ein Beispiel dafür, wie es auch mir ging. Ich habe bei euch nichts verstanden und bin trotzdem geblieben. Weil irgendwie habe ich gemerkt, das ist doch das Richtige hier. Gell? Also du siehst, dass das Wort selber teilt doch die Menschen ein. Und es ist selber aber unteilbar. Würde also bedeuten, wenn ich das Wort der Wahrheit richtig schneide, in diesem Sinne, gemäß den Heilslinien Gottes, dann zerschneide ich das Wort nicht, sondern wende es auf die jeweilige Situation, für die es gebraucht wird, an. Und da kannst du im Grunde alles gebrauchen. Das ganze Wort Gottes, auch die alten Geschichten im Alten Testament. Aus jeder Geschichte kannst du was lernen für unser Leben. Ist so, gell? Du liest ja auch viel Altes Testament. Und da ist immer was dabei. Man muss nur ein bisschen wachsam sein beim Lesen. Heinrich Langenberg hat mal gesagt, dieses Wort schneiden heißt für ihn, es bedeutet, einen geraden Weg durch den Dschungel der Lehrmeinungen zu bahnen, unter Berücksichtigung des ganzen Wortes. Also kann man es auch sehen, gell? Durch den Dschungel der Lehrmeinungen. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall das ganze Wort Gottes, um das zu Recht zu erkennen. Und ich möchte nochmal erinnern an die Emmaus-Jünger, an diesen Weg, den sie gingen mit dem Herrn, ohne dass sie es wussten, dass er es ist. Da lesen wir Lukas 24, ja, zwei Verse sind da drin, einmal der Vers 27 und der Vers 44. Da sagt er in 27, sagt er zu denen, von dem Christus redet Mose und die Propheten. Und wenn du weiterliest, Vers 44, da sagt er das nochmal, sagt, von dem Christus reden Mose, die Propheten und die Psalmen. Gell? Also das ganze Alte Testament redet von Christus. Das ganze Alte Testament redet von der personifizierten Wahrheit, die Christus ja selber darstellt. Würde also bedeuten, wir können von diesem Wort Gottes nicht irgendwas weglassen. Ich kann nicht sagen heute, ich lese nur Paulusbriefe oder ich lese nur Gefangenschaftsbriefe, weil der Rest uns nicht gilt. Das ist einfach falsch. Wir dürfen uns dieses Wort Gottes in seiner Gänze nicht wegnehmen lassen. Und damit auch der Dschungel der Lehrmeinungen, wie es Langenberg nennt, nochmal deutlich wird, will ich mal ein Beispiel gebrauchen. Ein ganz klassisches Beispiel, wo sich die Geschwister die Köpfe einschlagen, weil es da zwei große Gruppen gibt, die das völlig falsch verstehen oder eben anders verstehen. Falsch kann ich nicht sagen. Wir müssen erst mal klären, was hier richtig ist und was falsch ist. Ich lese mal zwei Verse aus dem Neuen Testament, Römer 3,28. In Römer 3,28 gibt Paulus einen grundsätzlichen Hinweis, dazu, nachdem er über Nationenleute, über Juden und über die Leibesgemeinde gesprochen hat und hat gesagt, da ist kein Gerechter, die sind alle gleich. Da sagt er im Vers 28, denn wir rechnen, dass der Mensch im Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke, ohne Zutun von Gesetzeswerken, habe ich noch geschrieben. Der Mensch wird aus Glauben gerechtfertigt, ohne Zutun von Gesetzeswerken. Und in Jakobus Kapitel 2, Vers 24, liest du scheinbar das Gegenteil. Den Alten ist das allen bekannt. Da sagt Paulus, Jakobus sagt, ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Und jetzt nehmen die alle beides Kriegsbeil, gell? Die Pauliner und die Jakobiner, und hauen aufeinander ein, wegen diesem scheinbaren Widerspruch, wie er hier dargestellt ist. So, jetzt müssen wir da ganz vorsichtig vorgehen, um festzustellen, worum geht es denn eigentlich. Punkt 1, Paulus sagt in Römer 3, im Vers eben gelesen, 28, Gesetzeswerke, gell? Niemand wird im Glauben gerechtfertigt, wenn er Gesetzeswerke tut. Jakobus redet im Vers 24 nur von Werken. Das heißt, Werke gehören für ihn zum Glauben dazu. Ihr kennt ja auch den Vers, der Glaube ohne Werke, Vers 26, ist tot, sagen die meisten Bibeln. Gell? Der Glaube ohne Werke ist tot oder er ist gestorben, wörtlich. Würde also bedeuten, Jakobus redet von Werken, Paulus von Gesetzeswerken, das ist schon mal ein Unterschied. Jetzt die Frage, in welchem Zusammenhang redet Paulus von Gesetzeswerken, Römer 3, und der Jakobus von Werken. Und hier sind wir ja beim Abraham, denn die reden beide vom Abraham, der durch seinen Glauben zu Gott hin, indem er seinen Sohn Isaak opferte, die Gerechtigkeit Gottes erlangt hat. So Jakobus. Bei Paulus, er bezieht sich auf die Geschichte 1. Mose 15, wo Gott zu ihm sagt, dein Same wird sein wie Sterne am Himmel und Sand am Meeresufer. Und da heißt es dann, Abraham glaubte Gott, gell, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Der Jakobus redet von der Geschichte, als Abraham den Isaak opferte und sagt, weil dieses Werk des Opfern des Isaaks sichtbar gewesen ist, ist also der Glaube des Abraham aus diesem Werk heraus mit gerechtfertigt worden oder dargestellt worden. Abgesehen davon, dass das zwei verschiedene Geschichten sind, der Jakobus aber zwei Verse weiter auch noch die alte Geschichte aus 1. Mose 15 wieder erwähnt, müssen wir uns einfach mal den Text angucken im Alten Testament, und zwar in 1. Mose 22. Und in 1. Mose 22, wenn du deine Bibel mit hast, vielleicht hast du es ja schon geändert, da gibt es ja einen Vers, der stimmt, und einen Vers, da hat der Übersetzer mit viel Fantasie noch was eingefügt und führt damit den Leser etwas in die Irre. Vielleicht ist in deiner Fußnote das ja dann auch richtig beschrieben. Also wir haben hier die Geschichte von der Opferung Isaaks und in 1. Mose 22, Vers 12, da spricht der Engel, der Beauftragte Jahwes, der Engel des Herrn, spricht zu Abraham und sagt, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich Beauftragte Jahwes, ich, Engel Jahwes, erkannt, dass du Gott fürchtest und da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir, dem Engel, nicht vorenthalten hast. Mir, sagt der Engel, gell? Du hast mir ihn nicht vorenthalten. So war es gut. Und jetzt zwei Verse weiter, im Vers 16. Ne, es sind sogar vier Verse. Im Vers 16, da lesen wir Folgendes. Der Engel spricht nochmal. Der Engel des Herrn kommt nochmal, ein zweites Mal, und spricht zu ihm und sagt, ich schwöre bei mir selbst, sagt der Engel, spricht Jahweh. Also das heißt, der Engel gibt die Stimme Gottes wieder. Das ist nicht seine eigene Meinung, die er hier sagt. Im Vers 16 sagt der Engel, ich schwöre bei mir selbst, spricht Jahweh, spricht Gott. Deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und so weiter. Und hier fügen die Übersetzer auch aufgrund von Handschriften, Unterschieden, ein Mir ein. Als hätte Gott gesagt, du hast mir deinen einzigen nicht vorenthalten. Das Mir steht aber nicht im Grundtext. Die alte Elberfelder macht es deutlich, indem sie es in Klammern schreibt. Die revidierte lässt es, glaube ich, schräg oder macht es ganz weg. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich kann es selber gucken. In der Fußnote steht, wie es richtig heißen muss, wenn die Fußnote gut ist, gell? Musst du in deiner Bibel gucken. Wichtig ist also hier, dass wir den Unterschied haben. Der Engel sagt, du hast mir deinen Sohn nicht vorenthalten. Jetzt sehe ich, dass du Glauben hast, sagt der Engel. Und der Engel zitiert Gott und sagt, Gott hat gesagt, dass du deinen Sohn nicht vorenthalten hast. Deswegen wirst du gesegnet. Das sagt aber nicht, dass du mir nicht vorenthalten hast. Also aus Gottes Sicht war klar, dass er hat dieses Opfer nicht gebraucht. Gott wusste, dass Abraham gläubig ist oder dass er glaubt. Die Prüfung mit dem Opfer war einzig und allein für den Engel wichtig. Das heißt, der Engel hat gesagt, jetzt weiß ich, dass du glaubst. Gott hat das längst gewusst. Dieses Opfer des Isaak wird natürlich trotz dieser Engelgeschichte als Beispiel oder als Vorbild oder wie auch immer auf das Opfer des Christus verwendet. So macht das Gott auch immer. Gell? Er tut auch die Meinung der Gegner scheinbar für seine heilsgeschichtlichen Zwecke nutzen oder wirklich, weil die gar nicht wissen, was sie machen. Er weiß aber, was die machen wollen. Gell? So kann Gott das vorher schon auch in seine Heilsgeschichte packen. Das heißt, dieses Opfer hier, um das es geht, und die Darstellung durch Werke, da findest du in Römer 4, Vers 2 die Antwort, weil der Paulus ja deutlich sagt, Römer 4, Vers 2, wie das mit den Werken ist, auch bei dem Abraham. Er bringt da hier die Abraham-Geschichte im Kapitel 4. Und Römer 4, Vers 2 sagt er, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt wurde, hat er Ruhm, aber oder jedoch nicht vor Gott. Also das Werk des Abraham bei der Opferung des Isaak war einzig allein dafür da, dass der Engel ein Zeugnis kriegt. Vor Gott hatte es überhaupt nichts zum Rühmen, gell? Für Gott war das klar, dass das so läuft. Würde also bedeuten, der Jakobus in seiner Geschichte, wenn er sagt, der Mensch Gottes wird also nicht aus Werken alleine gerechtfertigt, ein Mensch Gottes aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein, sagt Jakobus 2,24, dann ist es eindeutig auf die Engelebene auch zu deuten nach dem Römerbrief Kapitel 4, Vers 2, weil Paulus ja sagt, Werke sind für Engel da. Engel brauchen das Zeugnis. Gott selber braucht das nicht. Also wenn Jakobus sich auf das Werk bezieht, dass Abraham aus diesem Werk im Glauben gerechtfertigt wurde, dann müssen wir das sehen, dass das hier der Engelwelt als Zeugnis diente. Und dafür gibt es ja noch reichlich andere Beispiele. Wir haben Hebräer 1, Vers 10 ja den Hinweis, da habe ich hier schon mehrfach drüber gesprochen, dass Gott die Schöpfung für die Engel gemacht hat. Respektive Jesus als der Schöpfer. Aus Psalm 102, 25, wo das auch steht, dass für Angesichter die Erde gemacht wurde. Und wir wissen aus Epheser 3, Vers 10, dass die Leibesgemeinde dafür da ist, der unsichtbaren Welt die vielbundige Weisheit Gottes offenbar zu machen, wie es da wörtlich heißt. Also die Engelwelt lernt an den Glaubenden. Das ist der Sinn der Sache. Wenn ich also jetzt zwischen Jakobus und Paulus hier zerschneide, dann tue ich buchstäblich zerschneiden, dass A, Gott sowieso weiß, wie es um mich steht, und B, die Engel was lernen müssen. Und deswegen sind unsere Werke zum Teil auch wichtig für die Engelwelt, damit unser Glaube, wie Jakobus sagt, unter Beweis gestellt wird durch die Werke. Wenn du also keine guten Werke in Anführungszeichen in deinem Leben hättest, würdest du damit deutlich machen, dass du den Glauben, von dem die Schrift redet, nicht hast. Der Glaube ohne Werke ist tot oder gestorben, Jakobus. Und die Werke sind sozusagen ein Beleg für den Glauben, den Gott nie braucht, weil er ins Herz gucken kann, weil er dich in- und auswendig kennt. Aber der Engel braucht das. Der Engel muss sehen, wie wir hier laufen. Und deswegen sind die Werke von Wichtigkeit. Und deswegen sind beide Apostel ganz auf Linie der Schrift. In dem unheilbaren Wort Gottes, was wir nur gelegentlich falsch zuordnen, weil wir vielleicht zu oberflächlich gucken oder das eine oder andere Wort falsch verstehen oder wie auch immer. Also ich kann hier zwischen diesen beiden Aposteln auf diese Weise keinen Unterschied sehen. Und Heinrich Langenberg sagt, der Jakobusbrief ist das Tatzeugnis des Glaubens. Ja, Jakobus legt darauf viel Wert. Keine Frage. Und Paulus übrigens auch. Lesen wir Römerbrief ab Kapitel 12. Epheserbrief ab Kapitel 4, gell? Gefangenschaftsbrief ab Kapitel 4, redet dann nur noch vom Tun. Und deswegen, das ist oberflächlich, wenn wir jetzt die Schrift zerteilen, indem wir sagen, für mich gilt nur das und das und das, und alles andere gilt für mich nicht. Sondern wir müssen die Gesamtheit der Schrift beachten. Und Paulus fährt fort, im Vers 16, um zu unserem Text zurückzukommen. Die unheiligen, leeren Geschwätze vermeide. Das ist gleich der nächste Satz, gell? Könnte ich auch sagen. Ja, die unheiligen, leeren Geschwätze über das Zertrennen der Schrift, die vermeide. Gell? Die ganze Schrift gehört uns. Das ganze Wort Gottes ist inspiriert und nützlich. Ich bin ja froh, dass Paulus das geschrieben hat. In 2. Timotheus 3, 16. Stünde das nicht da, hätten wir ein Argument weniger dafür, dass die ganze Schrift gilt. Und jetzt gibt es die anderen Extreme, die sagen, ja, der meinte mit ganze Schrift das Alte Testament. Und nicht das Neue, gell? Also gilt für uns nur das Alte. Und da siehst du schon wieder, dass man die Schrift zertrennt. Logisch gab es den Kanon des Neuen Testamentes noch nicht. Es gab einzelne Briefe. Aber schau, was drinsteht und was die Apostel gesagt haben. Paulus respektive, ich wage nichts anderes zu reden als das, was Christus durch mich gewirkt hat. Glaubst du das jetzt? Oder sagst du, ja, der hat uns was vorgemacht. Also wenn einer meint, Paulus hat uns was vorgemacht, dann geh heim, geh in den Tennisclub oder zum Kaninchenzüchtern, da bist du besser aufgehoben. Gell? Wenn du das Wort Gottes in dieser Weise ablehnst, dann haben wir keine gemeinsame Gesprächsgrundlage mehr. Gell? Man kann so jemandem helfen oder versuchen zu helfen. Wir haben ja ein paar Brüder, respektive einen, der das Wort sehr zerschneidet. Und da müssen wir gegen angehen, mit qualifizierten Argumenten aus dem Wort Gottes. Paulus nennt es auch mal leeres Getöne oder kreischende Zimbel und was alles er für Worte hat. Er sagt zum Titus mal, es gibt viele zügellose Schwätzer, gell? Besonders die aus der Beschneidung. Das musst du mal überlegen, gell? Zur damaligen Zeit macht er so einen Spruch. Da wird es heute als Rebell gesteinigt, geistlicherweise, gell? Wenn ich sage, dass dieses theologische Geschwätz, was man gelegentlich hört, wo es einem schlecht werden kann. Gell? Das gibt es ja heute auch. Und Paulus hat es beim Namen genannt. Und jetzt sind wir heute hier und sagen, ja, das kannst du nicht machen, man, diplomatisch und was auch immer. Wenn es ums Wort der Wahrheit geht, dürfen wir keine Kompromisse machen. Wir müssen das Wort gerade richtig schneiden, müssen auf dem Wortgrund stehen und nicht zulassen, dass irgendwelche nebenher reingekommene üble Lehren oder was immer das ist, jetzt wie er Vers 17 sagt, um sich fressen wie Gangrän. Krebs, hast du gesagt vorhin. Ja, das, dieses griechische Wort beschreibt einen brandigen Gewebeverfall, also das ein fäulendes Prozess quasi, der da um sich frisst. Und heute gibt es da gute Mittel dafür, du kennst es, und noch ein paar andere, die auch, und wir auch, um einen brandigen Gewebeverfall aufzuhalten. Gell. Da muss man was drauf sprühen und dann sind die Feinde weg und der Körper kann sich heilen. Und so ist es auch hier, du brauchst das Wort Gottes, dieses qualifizierte Wort Gottes. Wenn ich das als Sprühdose verwende, gell, dann sprühe ich den an und dann hat er keine Argumente mehr. Also die Bilder sind für mich köstlich, gell, dass wir mit und ich habe viel Erfahrung, glaube ich, schon auf diesem Gebiet sammeln können, dass du mit einem fundierten Fachwissen aus dem Wort Gottes den Feinden, wie Paulus sagt, das Maul stopfen kannst. Gell, das geht. Auch Fachwissen. Ne? Wer viel Bibel liest, ist natürlich besser dran, als wer nur das Kalenderblättchen hat. Also wir brauchen Fachwissen, das brauchst du in jedem Beruf. Ich würde mir meine Galle auch nicht vom Metzger operieren lassen. Da gehe ich zum Chirurgen, gell, der das gut kann. Und so ist es auch hier. Geistliches Fachwissen brauchen wir. Das heißt nicht, dass du alles wissen musst und so weiter. Gell. Das, was du weißt, muss aber fundiert sein. Da musst du drauf stehen. Unumkehrbar drauf stehen. Da kann auch nichts passieren. Denn, er sagte im Vers 18 hier, es gibt welche, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Das Wort abirren heißt, da steckt die Silbe peri drin. Peripherie kennen wir, gell? Peripherie ist so das, was rundherum ist. Würde also heißen, dieses Wort hier sagt, wörtlich abirren, drumherum argumentieren, könntest du sagen. Gell? Es wird so drumherum argumentiert. Da ist Wahrheit, die wird verbogen, gell? So drumherum. Indem zum Beispiel jemand sagt, das Neue Testament ist nicht von Gott autorisiert. Außer die Enthüllung, das letzte Buch davon. Und in der Tat, buchstäblich drinstehen, tut das nicht im Neuen Testament, dass Gott gesagt hätte, ich habe die vier Evangelien, habe ich persönlich einen Auftrag gegeben und die sind von mir inspiriert und das müsst ihr jetzt machen und glauben, was da steht. Ja, wie beispielsweise in der Enthüllung, wo steht, zum Johannes wird gesagt, alles, was du jetzt wahrnimmst, was ich dir zeige, schreibe auf. Gell? Da hätte Gott das direkt autorisiert. Mit solchen Spitzfindigkeiten wird sozusagen das Wort Gottes ja, wegdiskutiert. Da sagt jemand, ja, Gottes Sohn wurde von Josef gezeugt. Oder Jungfrauengeburt ist ein Märchen, das gibt's nicht. Und ähnliche Dinge. Oder die Evangelisten haben das aus dem Gedächtnis aufgeschrieben und die hatten noch ein paar alte Quellen, wo so Geschichten über Jesus drin standen, die haben sie verwendet. Bleibt mir die Luft weg. Gell? Also wenn wir so argumentieren, dann können wir die Bibel wirklich zumachen. Sondern für uns gilt, wir glauben, dass Gott in der Lage gewesen ist, über die Jahrtausende sein Wort uns so zur Verfügung zu stellen, wie es heute dasteht und für uns nützlich ist. Da muss ich nicht um einzelne Punkte und Handschriftenunterschiede, die so geringfügig sind, einen großen Streit anfangen, sondern einfach glauben, was geschrieben steht. Das müsste reichen. So, und dann, er sagt, damals schon vor 2000 Jahren sind etliche von der Wahrheit abgeirrt. Und was haben sie gesagt? Dass die Auferstehung schon geschehen ist. Und dieser Satz, damals haben welche gesagt, die Auferstehung ist schon geschehen. Und Paulus argumentiert es dagegen und sagt, nee, die ist noch nicht geschehen. Und aus dieser Konstellation, weil welche gesagt haben, die ist schon geschehen und Paulus sagt, das stimmt nicht. Macht man die Lehre daraus, dass es noch keine Auferstehung gegeben hat. Das gibt es auch, gell? Unter den sogenannten Allversöhnern. Es ist also noch keiner auferstanden. Und da muss ich sagen, dieses Argument, das Paulus hier bringt, hat damit überhaupt nichts zu tun. Wovon redet er denn? Wir lesen erstmal ein paar Verse aus 1. Korinther 15, 12 bis 17, um dem ganzen Fundament zu geben. 1. Korinther 15, Vers 12 bis 17. So, wenn aber verkündet wird, dass Christus aus Gestorbenen erweckt worden ist, wieso sagen dann einige unter euch, dass es Auferstehung Gestorbener nicht gibt? War also ein Problem damals. Wenn es aber Auferstehung Gestorbener nicht gibt, so ist aber auch Christus nicht erweckt worden. Wenn aber Christus nicht erweckt worden ist, ist demnach auch unsere Verkündigung sinnlos und sinnlos euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugen, dass er Christus erweckte, den er nicht erweckte, wenn anders demnach Gestorbene nicht erweckt werden. Klingt verrückt, gell? Muss man ein bisschen drüber nachdenken. Und denn wenn Gestorbene nicht erweckt werden, ist auch Christus nicht erweckt worden. Wenn aber Christus nicht erweckt worden ist, ist euer Glaube eitel und ihr seid noch in euren Verfehlungen oder Sünden. Da siehst du doch, die ganze Wortverkündigung hängt doch an der Auferstehung. Das ist doch der Kernpunkt unseres Evangeliums. Christus gestorben und auferstanden. Daran hängt doch alles. Gell? Und wenn jetzt jemand sagt, es gibt keine Auferstehung, wäre ja schon der ganze Sinn des Evangeliums hinfällig. Jetzt haben wir aber hier in der Argumentation beim Timotheus schon den kleinen Unterschied, in dem es hier heißt, dass die Auferstehung schon geschehen ist, sagen manche. Und der Paulus sagt, nee, die Auferstehung ist noch nicht geschehen. Von welcher Auferstehung reden die denn? Im neutestamentlichen Sinn und in der damaligen Zeit ging es um die sogenannte allgemeine Auferstehung, also die Auferstehung am letzten Tag, die allerletzte Auferstehung. Und da sagen die, die Auferstehung ist schon geschehen. Und Paulus sagt, die Auferstehung ist noch nicht geschehen. Da sagt aber doch nicht, es ist überhaupt noch keine Auferstehung geschehen. Aber genau das wird daraus gemacht. Das heißt, man argumentiert jetzt, indem man sagt, weil Paulus sagt, die Auferstehung ist noch nicht geschehen, widerspricht denen, die sagen, sie sei schon geschehen, würde er sagen, es ist überhaupt noch niemand auferstanden. Und jetzt musst du nur mal logisch in die Bibel schauen. Und wir haben ja die Geschichte Matthäus 27, ich will die da Vollständigkeit halber auch lesen. 27 ab Vers 51, das hört man ja nicht so oft, wo berichtet wird, was nach der Auferstehung Jesu passiert ist. Da heißt es hier, und nimm wahr, der Vorhang des Tempels wurde von oben bis unten in zwei Stücke zerrissen. Und die Erde bebte und die Felsen wurden zerspalten. Und die Gedächtnisgrüfte wurden geöffnet. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden erweckt. Und sie kamen nach seiner Erweckung aus den Gedächtnisgrüften, kamen hinein in die heilige Stadt und wurden vielen sichtbar. Ja, ist das jetzt eine Fälschung oder hat er das geträumt oder ist das für uns Wort Gottes oder nicht? Sind schon mal welche auferstanden nach Jesus? Ist so offensichtlich, gell? Die Heiligen, wir glauben, die Heiligen des Alten Bundes zumindest mehrheitlich sind hier gemeint. Und die das nicht glauben können, und dazu gehören Jehovas Zeugen auch, ich muss das ab und zu mal sagen, die tun diesen Vers wegübersetzen. Gell? Sie sagen, es war ein Erdbeben und da wurden die Leiber der Gestorbenen aufgerichtet, weil die aus dem Grab geflogen sind. Gell? Und das haben viele in der Stadt gesehen. So wird das übersetzt. Ja? Und damit ist die ganze Geschichte entwertet. Und dann kann man sagen, siehst du, ist noch niemand auferstanden. Das war ein Naturereignis. Wenn heute ein Friedhof Erdbeben ist, dann liegen die Leichen auch oben drauf, gell, möglicherweise. Und mehr war das nicht. Und da siehst du, wie mit dem Wort Gottes umgegangen wird. Oder ich erinnere, brauchen wir gar nicht lesen, das wisst ihr alle, in 1. Thessalonicher 4, 16, wo es um die Entrückung geht. Da sagt, Jesus kommt in den Lufthimmel. Und zu dieser Zeit müssen die Gestorbenen in Christus auferweckt werden. Ist das jetzt eine Auferstehung die allgemeine ist, die letzte am letzten Tag, oder wie, das ist auch eine vorgezogene Auferstehung. Das heißt, die findet statt, bevor dieser Äon zu Ende ist, wahrscheinlich um Mitternacht. Und das ist zwar jetzt noch Zukunft, aber für die allgemeine Auferstehung am Ende des Äons oder sogar nach dem Millennium, das ist jetzt eine Frage, wie ich das einordne, ist das eine vorgezogene Auferstehung, die noch kommt. Gell? Oder ich erinnere an die zwei Zeugen aus der Enthüllung, die da verkündet haben auf den Straßen gegen das wilde Tier, und der Endzeitherrscher bringt die dann um. Und was heißt da? 3 Tage liegen sie auf der Straße und nach 3 Tagen kommen sie wieder zum Leben. Gell? Auch bevor der Äon zum Abschluss kommt. Und dann gibt es noch die vorherige Auferstehung, also Enthüllung 20, Vers 5. Allein das sind 4 Auferstehungen, die direkt genannt sind. Und wenn ich jetzt noch den heilsgeschichtlichen Zusammenhang beachte, auch aus der Argumentation des Paulus heraus, wie er sagt, ich wäre lieber beim Herrn schon, aber ich bleibe noch hier wegen euch und ähnliche Argumente. Da siehst du doch, er hat gewusst, wenn er stirbt, kommt er direkt zum Herrn. Und Jesus hat zu Martha das Gleiche gesagt in Johannes Kapitel 11, 25, 26. Und da sehen wir also, die Bibel spricht vielfältig davon, dass wenn ein Gläubiger stirbt, er beim Herrn ist, wenn er zu dieser Gruppe gehört. Es gibt natürlich auch die sozusagen im Bereich der Gestorbenen schlafen dürfen bis zur Entrückung. Sonst wäre ja zur Entrückung diese Auferstehung gar nicht möglich, weil er ja noch welche mitbringt, die schon bei ihm sind. Und aus diesen 3 Gruppen heraus lässt sich das auch erklären. Also man kann mit einem Argument hier 2. Timotheus 2,18 die Auferstehung ist schon geschehen. Und Paulus sagt jetzt, nein, die ist noch nicht geschehen. Nicht draus machen, es ist noch nie einer auferstanden. Ja, aber genau das wird gemacht, weil man den Zusammenhang der Schrift nicht beachtet. Und damit, um zurückzukommen auf den Eingangsvers, wird das Wort Gottes nicht gerade geschnitten, sondern quer, weil ich dort vieles zerschneide. Und jetzt sagt Paulus im letzten Vers für heute, allerdings der feste Grund des Herrn steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt alle, die sein sind, war ja unser Eingangslied. Und es stehe ab von Ungerechtigkeit jeder, der den Namen des Herrn nennt. Der feste Grund steht. 1. Korinther 3,11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist. Und der heißt Christus. Christus ist der Grund. Wenn ich Epheser 2, Vers 20 noch dazu nehme, müsste ich sagen, ja, auch die Apostel und Propheten, Hirten und Lehrer und Evangelisten gehören mit zu diesem Grund, weil Gott hat Gaben in Form von Menschen gegeben, die auf diesen Grund oder die diesen Grund mitbilden, zusammen mit Christus. Also dieses geistliche Haus steht auf der Grundlage der Apostel, Propheten, wobei Jesus selber der Grundstein natürlich ist. Und wir lernen in der Apostelgeschichte vielfältige Weise, wie Gott dieses Haus weiterbaut, wie er Menschen hinzufügt, wie er Glauben hinzufügt, sogar sehr viele, zum Teil 3.000, 5.000, auch Einzelpersonen. Und Paulus sagt dann, wir sind in diesem Bau für dieses geistliche Haus, was er baut, lediglich Mitarbeiter Gottes. Also nicht wir bauen das Haus, sondern er. Er baut auf dieser Grundlage, wir sind Mitarbeiter Gottes. Und jetzt sagt er hier, dass dieser Grund ein Siegel hat. Siegel ist biblisch, ja, was Geschütztes, gesichert, unverlierbar für Gott. Also dieser Jesusgrund hat das Siegel, diese Unverlierbarkeit, dass es heißt, der Herr kennt, die sein sind. Warum kennt er sie? Wann hat er dich denn auserwählt? Epheser 1, Vers 4, gell? Vor Herabruf des Kosmos, vor Grundlegung der Welt, sagen andere Bibeln, egal wie du das deuten willst, ist schon lange her. Also er muss dich erkennen, weil er dich auserwählt hat. Wir waren in Christus vor Herabruf des Kosmos schon und in ihm sind wir Erwählte, wenn wir Teil von ihm sind. Also der Herr kennt, die sein sind. Und ich erinnere noch an Römer Kapitel 8, ab Vers 38, wo wir gesagt kriegen, von der Liebe Gottes kann uns in Christus Jesus kann uns nichts trennen. Da ist die Frage, warum kann uns davon nichts trennen? Weil er uns festhält. Gell? Er hält uns fest, er kennt, die sein sind, er hat sie erwählt und er hält sie fest, sodass uns von ihm, der Liebe Gottes, die er ja personifiziert auch darstellt, nichts trennen kann. Früher war das umgedreht bei uns. Gell? Wir haben gesagt, er soll froh sein, dass er uns hat, gell? Weil ich halte mich an ihm fest. Und jetzt überlegen wir, wenn einer einen Arm aus dem Fenster hält und ich halte mich dran fest, wie lange das wohl gut geht. Gell? Irgendwann lassen meine Kräfte nach, das geht bei mir ganz schnell, und dann falle ich in die Tiefe. Aber weil er mich hält, weil kann er mich vom Eiffelturm halten oder von dem höchsten Gebäude der Welt, spielt keine Rolle. Gell? Weil solange er festhält, kann mir nichts passieren. Also er kennt uns, weil er uns auserwählt hat. Und seine Liebe kann uns nichts trennen, weil er uns festhält. Und deswegen die Aufforderung, jeder, der dazu gehört, wenn du so einer bist, den er festhält, dann steh ab von Ungerechtigkeit. Und wenn du den Namen Gottes nennst, passt das nämlich nicht zusammen. Also wir sollen Abstand nehmen von all dem, was übel ist. Und ich will mal ein paar Verse lesen zu diesem Abstand nehmen als quasi Schlusswort aus 2. Korinther 6, Vers 14 bis 17. Und ich weiß ja nicht, wie oft man solche Verse liest, aber es ist immer erstaunlich, was dabei so an Eindrücken noch dazukommt. 2. Korinther 6, 14 bis 17. Auch speziell, wenn es um so ein Thema geht. 2. Korinther 6, jetzt bin ich im ersten Brief, es hast du Zeit noch mitzusuchen. Ist immer gut, wenn der Redner abflattert, dann dauert das immer ein bisschen länger. 2. Korinther 6, 14 bis 17. Mal ganz langsam zuhören. Werdet nicht andersartig gejocht mit Ungläubigen, denn welche Teilhaberschaft haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Oder aber welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welchen Anteil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Oder aber welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn wir sind die Tempel des lebenden Gottes. So wie Gott gesagt hat, Achtung, 3. Mose 26, so wie Gott gesagt hat, ich werde in ihnen inne wohnen und wandeln und werde ihr Gott sein und sie aber werden mein Volk sein. Darum kommt heraus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, sagt der Herr, und rührt nichts Unreines an und ich werde euch aufnehmen. Ist doch interessant, gell? Ja, Paulus benutzt hier für die Korinther, für das geistliche Haus, ein Wort aus 3. Mose 26, steht nochmal in Hesekiel 37, ihr seid Gottes Haus, so wie ich mal zu Israel gesagt habe, ich will bei euch wohnen. Einfach ausgedrückt. Ja. Jetzt kannst du überlegen, wie das geht. Es ist eine spannende Geschichte. Ich finde es ganz toll, dass auch das Wort Gottes uns immer wieder darauf hinweist, dass Gemeinde und Israel sehr eng miteinander zusammenhängen. Ja, was haben wir heute gelernt? Könnte ich jetzt fragen, gell? Aus diesen Versen des Apostels Paulus. Ich denke, das Wichtigste war erstmal, dass das Wort Gottes als Ganzes die Wahrheit ist. Dass wir das Wort Gottes nicht zerschneiden können nach unserem Gutdünken, weil Christus selber in Person die Wahrheit, das Wort Gottes ist. Er ist unteilbar, aber er teilt selber, indem Menschen getrennt werden durch die Wirkung des Wortes. Auftrag ist, es gerade zu schneiden, richtig zu schneiden, das heißt in Heißlinien gemäß, denk an das Längs- und Querschneiden in dem Beispiel vom Holz und vom Fleisch, und dass wir dabei nicht abirren, sondern auf dem festen Grund des Wortes der Wahrheit stehen bleiben. Und dann bist du unbesiegbar. Und das wünsche ich euch allen. Der Herr segne sein Wort. Amen.